Danke Zeit, danke Vanessa Wu, danke für die Bestätigung des Bevölkerungsaustauschs vom Beruf einer Stelle. Und an euch, meine lieben Freunde, herzlich willkommen bei einer Audioanalyse. Es ist früher Morgen, ich fahre nach Wien und ich lasse die Ereignisse des letzten Tages abends auf Twitter Revue passieren. Ein Artikel in der Zeit mit drei Migranten in einem offenen Cabriolet mit der Überschrift: Sie werden die Mächtigen sein, bereite die Deutschen auf das, nach deren Sicht, Unvermeidliche vor. Die Deutschen werden in einer Multiminoritätengesellschaft zu einer Minderheit unter vielen. Ah, nicht die Deutschen, nein. Ein neuer Begriff wurde erdacht. Die Urdeutschen. Wir hatten ja schon die Biodeutschen, die Alteuropäer, finde ich besonders bizarr, denn auch ein kleines Kind ist dann ein Alteuropäer, wenn es keinen Migrationshintergrund hat. Die Urdeutschen sollen zur Minderheit im eigenen Land werden, und das wurde garniert durch einen Tweet, den die Zeit danach rasch gelöscht hat. Ich lese ihn vor. Zitat: Integration war gestern. Deutschland ist das zweitgrößte Einwanderungsland der Welt und die Urdeutschen dürfen auf absehbare Zeit zu einer numerischen Minderheit unter vielen werden. Und nun? Keck und Kess gefragt von der Autorin, die selber Migrationshintergrund hat. Witzig ist auch, wie Schwaschwein Schwebli darauf reagiert hat, die Tante von der SPD. Zuerst hat sie das Ganze retweetet und bisschen kontextualisiert. Ich zitiere jetzt Schwaschwein Schwebli: Richtig ist, in immer mehr deutschen Städten werden Deutsche ohne Migrationshintergrund eine Minderheit sein. Dies ist eine Realität, über die wir offen sprechen sollten, ohne Ängste zu schüren. Vielleicht arbeiten wir noch ein wenig an der Sprache. Und als dann die Zeit diesen Tweet gelöscht hat, hat Schäbli auf einmal mit umgeschwenkt gesagt: Der Tweet ist gelöscht, das ist gut, aber wie kann es sein, dass sie solche Tweets absetzt? Und danach entschuldigt sich die Zeit, ein Drama in vier Akten: Wir haben einen Tweet zu einem Essay von Vanessa Wu gelöscht. Die Wortwahl war missverständlich. Der Text handelt davon, dass Menschen mit Einwanderungsgeschichte in Deutschland statistisch bald nicht mehr in der Minderheit sein können. Also die Mehrheitsstellen, das darf man nicht sagen. Migranten sind bald in der Mehrheit. Ist semantisch genau dasselbe wie: Sie sind nicht mehr in der Minderheit, ja, oder sie können nicht mehr die Minderheit stellen. Aber man darf es nicht sagen. Man darf nicht sagen, Migranten sind in der Mehrheit. Wirklich, man hüpft im Quadrat vor so viel Peinlichkeit, ja. So viel verlogener Heuchelei. Diese Leute tun alles so. Sie tun so, als ob. Ich komme mir manchmal wirklich vor, als würden wir uns in einer kranken Dystopie befinden, in so einem Sektenstaat, einem dystopischen, irgendeiner verrückten Stammesgesellschaft, wo ein Fetisch angebetet wird. Und alle wissen, dass es falsch ist, aber alle machen irgendwie mit. Genauso läuft das in der heutigen BRD, dem verrücktesten System aller Zeiten. Und dieser Tweet, frage ich mich auch: Was genau soll in diesem Tweet bitte so falsch sein? Da steht: Integration war gestern. Deutschland ist das zweitgrößte Einwanderungsland der Welt und die Urdeutschen dürften auf absehbare Zeit zu einer numerischen Minderheit unter vielen werden. Das sind schlicht und ergreifend Fakten. Natürlich, wenn es so weitergeht, ja, werden die Einheimischen zu einer Minderheit im eigenen Land. Deutschland ist das zweitgrößte Einwanderungsland aufgrund dieser völlig gestörten Politik der Ersetzungsmigration. Und natürlich ist dann auch keine Integration mehr möglich. Der Tweet ist vielleicht inhaltlich nicht positiv genug gestimmt. Wenn sie genau denselben Tweet geschrieben hätten, darunter aber nochmal hinzugefügt: Und das ist eine Bereicherung, oder und wir freuen uns drauf, oder warum das eine Chance ist, oder wieso das Deutschlands Rentenkassen retten wird, dann hätte es vielleicht diese Kritik nicht gegeben. Wer weiß, aber auf jeden Fall, davon bin ich überzeugt, dieser Tweet ist meiner Meinung nach nicht viel anders als das, was viele andere Leute auch immer sagen. Erinnern wir uns an Benzhat Karikan, den Hipster-Migrant, ich glaube aus Syrien, Afghanistan oder einem sonstigen arabischen Land, der genau dasselbe gesagt hat: Game over, die Deutschen sind in der Minderheit und das ist gut so. Hundertfach wird das wiederholt, in dem Fall ging es ihnen offenbar ein bisschen zu weit, oder meine Vermutung, es kam ihnen ein wenig zu früh. Entscheidend war, dass Urdeutsche auf Twitter getrendet hat, ein Durchbruchsmoment, und ich hoffe, ihr habt alle euer Schärflein dazu beigetragen, Remigration, Bevölkerungsaustausch, Urdeutsche auf Twitter zum Trenden zu bringen. Falls ihr jetzt noch kein Twitter-Konto aufgemacht habt, dann habt ihr Tomaten auf den Augen und alles wieder mal verschlafen. Natürlich vertrauen wir nicht darauf, dass Twitter jetzt ewig meinungsfrei bleibt, aber wie ich immer gesagt habe, jede Bresche, jede offene Stelle, jede Möglichkeit aus der Blase auszubrechen, die sich bietet, muss jederzeit so intensiv wie möglich genutzt werden. Also kommt auf Twitter, kommt in die Telegram-Gruppe Twitter Reconquista, Da haue ich regelmäßig wichtige Tweets rein oder weise auf trendende Hashtags hin. Und dann könnt ihr mitmachen und mithelfen am Infokrieg auf dieser wichtigen Plattform, die sich mehr und mehr zum öffentlichen Marktplatz entwickelt. Also ein witziger, entlarvender Moment, entscheidend vor allem, dass auch die Liberal-Konservativen, die sich immer zieren, die den Bevölkerungsaustausch von sich aus nie in den Mund genommen hätten, also das ganze Spektrum von Achse des Guten über Don Alfonso, Agro-Nerd bis hin zu Julian Reichelt, jetzt ganz offen begeistert und dankbar aufgreift diesen Tweet und fragt, ein Bevölkerungsaustausch ist also eine Verschwörungstheorie. Und weiters interessant ist, dass die Zeit von Urdeutschen sprechen darf, also Deutschen, die definiert sind nach ihrer ethnischen Herkunft, während wenn das die Identitäre Bewegung, die Alternative für Deutschland, das IFS um 1% tun, der Verfassungsschutz aktiv wird und sie als gesichert rechtsextrem diffamiert. Eine weitere Entlarvung zur Kenntlichkeit. Das ist aber klar, dass das System so ist, ist uns Rechten bewusst. Dennoch sind solche Momente wichtig, weil sie den Leuten, denen das noch nicht so bewusst ist oder den Leuten, die das ausblenden, die noch immer Lebenslügen haben, es schwierig macht, diese Lebenslügen zu halten. Wir müssen also diese Momente immer und immer wieder zur Aufklärungsarbeit nutzen. Wir müssen die Dinge, die wir auch eh schon wissen, immer wieder wiederholen und gerade in solchen Momenten wiederholen, in denen die Wahrheitssysteme zu flimmern beginnen, wie bei einer Computersimulation, die nicht mehr funktioniert. Warum? Gutta cavat lapidem. Steter Tropfen holt den Stein. Immer wieder muss man es wiederholen. Bei manchen Leuten fällt halt erst beim 10. Mal in Kombination mit so einem Tweet oder einem Mord oder einer Freibad-Belästigungsorgie der Groschen. Jetzt aber zum Relevanten, warum ich eigentlich diese Audioanalyse mache. Es geht um die ethnische Wahl und die Remigration als die zwei großen Alternativen. Und das große Verzweifeln, die Resignation, die defaitistische Stimmung, die sich durchs rechte Lager zieht, wie ein böser Albdruck und Fiebertraum. Sowohl auf die gescheiterte Berlin-Wahl der AfD, sagen wir, den ausbleibenden, durchschlagenden Erfolg der AfD bei der Berlin-Wahl, kam ein bisschen zu früh, vor dem Höhenflug. Wenn jetzt in Berlin gewählt würde, wäre die Lage wahrscheinlich auch anders. Als auch bei dem Wahlsieg von Erdogan, den Feierorgien der Türken, gibt es jetzt eine Fraktion, sowohl liberal-konservativer als auch eher national-konservativer Prägung, die beides zum Anlass nehmen, um für eine Ethno-Allianz, eine Allianz mit Erdogans Türken zu werben. Die einen sagen, wir können nicht mehr gewinnen ohne Migranten. Und es gibt ja auch viele Migranten, die liberal sind, die Ex-Muslime sind, die die AfD wählen würden, wenn wir ihnen mit einer Scham-Offensive entgegenkommen. Scham-Offensive bedeutet symbolische Inklusion, bedeutet Migranten, also Leute mit dunkler Hautfarbe, Araber, also Leute, die ganz glasklar keine deutsche Herkunft haben, möglichst sichtbar keine deutsche Herkunft haben, auf AfD-Parteiplakate zu bringen. Damit macht die AfD genau dasselbe, was vor 10, 15 Jahren noch von Rechten kritisiert wurde, was Woke Capital Land macht. Sie unterwirft sich dem Smarties-Dogma. Werbekampagne geht heute nicht mehr ohne Multikulti auf den Plakaten. Würde einer türkischen patriotischen Partei niemals einfallen. Die zweite Fraktion ist dann schon ein bisschen distinguierter. Zu ihnen gehören Frederik Höfer und Simon Kissling, aber auch einige andere Leute auf Twitter. Ich war überrascht zu sehen, dass hohe AfD-Funktionäre aus Thüringen darunter sind, aber auch viele andere Leute, die ich eigentlich sehr schätze, hier eine falsche Meinung haben. Die sagt, man muss irgendwie diesen Leuten entgegenkommen, denn sie werden nicht verschwinden, sie werden hier bleiben, dauerhaft und langfristig, die Erdogan-Wähler und die nationalistischen Türken und die grauen Wölfe. Und man habe ja in so vielen Themen und Fragen mit ihnen Schnittmengen, zum Beispiel wenn es um LGBTQ, Globo Homo etc. gehen würde. Das sind so zwei Fraktionen und beide sind grundfalsch. Beide sind in meinen Augen knapp dran, nicht mehr rechts und patriotisch zu sein und eigentlich Kerninhalte des rechten Lagers zu verraten. Und diese radikalen Vorwürfe verwende ich nicht, um mich abzureagieren oder Aufmerksamkeit zu heischen, sondern weil ich ehrlich und aufrichtig besorgt bin aufgrund dieser Entwicklung. Angesichts des Bevölkerungsaustauschs kann man nur für Remigration sein. In welchem Ausmaß sie stattfinden soll, wie rasch sie stattfinden soll, darüber kann man geteilter Meinung sein. Aber nicht für Remigration zu sein, also für eine Umkehrung der Migrationspolitik, für einen totalen Stopp der Masseneinwanderung aus den problematischen Regionen, der nicht-europäischen Masseneinwanderung selbstverständlich, und für eine Rehomogenisierung und Normalisierung der deutschen Demografie einzutreten. Wenn man das nicht tut, dann kann man gleich den Hut draufschmeißen. Dann ist man kein Patriot und kein Rechter mehr. Denn wenn man den Bevölkerungsaustausch als gegeben hinnimmt, sagt, man muss sich damit arrangieren. Und jetzt ist es nun mal so. Jetzt sind sie nun mal da. Jetzt sind sie uns nun mal zugewürfelt vom Schicksal. Dann ist man meiner Meinung nach nicht viel besser als Merkel vor 10, 15 Jahren. Es sind nur 10, 15 Jahre vergangen und man hat sich von der Realität die eigenen Prinzipien umstoßen lassen. Was aber sind Prinzipien wert, wenn sie resignieren angesichts einer bestimmten Realität? Was wäre ein Glaube, eine Religion wert, wenn ihr sagt, okay, so viele Menschen sündigen, jetzt adaptieren wir unsere Vorstellung, unseren Begriff davon, was Sünde ist. Ja, das machen die modernen Religionen heute und verlieren dabei ihre Seele. Als Rechter hat man Prinzipien und das entscheidende Prinzip des Rechten ist das Volk. Das Volk ist kein monolithischer Block, das Volk kann fremde Elemente aufnehmen. Hier unterscheide ich mich, hier unterscheiden Identitäre sich auch von reinen biologistischen, völkischen, nationalistischen Kreisen, wie man sie nennen möchte. Das halte ich auch für unrealistisch und ungeschichtlich. Nicht aber aus einer pragmatischen, resignativen Sicht im Sinne von, naja, jetzt sind halt nur so viele hier, da müssen wir uns anpassen, sondern weil das auch immer schon so war. Weil es immer schon so war in allen Völkern und Kulturen der Geschichte, dass auch Fremde Teil der Gemeinschaft werden konnten, allerdings nur in einem gewissen Ausmaß über eine gewisse Zeitspanne unter gewissen Rahmenbedingungen. Das ist der entscheidende Unterschied. Sprich, ich verwehre das keinem Einzelnen und sage nicht, dass jeder, wenn er die falsche Hautfarbe hat, unmöglich hier bleiben kann oder etwas Gutes für das Land tun kann oder ein Verbündeter sein kann. Nein, das sage ich nicht. Aber ich sage, dass das nicht in diesen gigantischen Massen, vor allem nicht bei ganzen Völkern, nicht bei der Setzungsmigration, nicht unter diesen Umständen stattfinden kann. Und die Alternative ist daher entweder, wir akzeptieren, dass sich fremde Parallelgesellschaften, Ghettos und Enklaven auf unserem Staatsgebiet bilden, dass die tun und lassen, was sie wollen, Erdogan wählen, fünfte Kolonnen darstellen, rechtsfreie Räume aufbauen, wir jeden Tag das Zusammenleben mit diesen Clans neu verhandeln müssen, diese Clans noch dazu immer stärker werden. Oder wir wenden eine Remigrationspolitik an, die selbstverständlich assimilationsfähige und willige assimiliert, aber die anderen langfristig dorthin bringt oder einlädt und mit sanftem Druck dazu bewegt, dorthin zu gehen, wo sie besser aufgehoben sind. Und dass das natürlich eine sehr, sehr große Zahl sein wird, die kann ich jetzt nicht genau beziffern, aber das versteht sich von selbst. Nun gibt es aber Leute, die sagen, das sei unrealistisch, das bringt nichts, es wäre besser, mit den Migranten gemeinsam gegen den Great Reset zu kämpfen oder wir müssten mit den Migranten gemeinsam gegen die Amerikaner kämpfen, gegen LGBTQ kämpfen. Sprich, man nimmt die Migranten einfach jetzt als Verbündete im Kampf gegen eine abstrakte Idee. Ich verrate euch jetzt aber eine Kleinigkeit. Schlagt mich tot, aber es ist mir vollkommen egal, ja, ob in 100 Jahren in einem arabisierten Deutschland LGBTQ am Lehrplan steht oder Dieselautos erlaubt oder verboten sind oder ein grüner Pass eingeführt ist. Besser gesagt, es ist mir genauso wichtig und unwichtig wie die LGBTQ-Politik von Saudi-Arabien. Ja, die soll das meinetwegen machen, finde ich, freut mich für sie. Aber wenn das hier nicht mehr unser Volk ist, dann ist es auch nicht mehr unser Land und dann ist mir doch relativ egal, welche Gesetzvorgaben dann auf diesem Staatsgebiet herrschen, wenn es hier gar nicht mehr unser Volk gibt. Sprich, zu glauben, wir können jetzt den Bevölkerungsaustausch akzeptieren, die fremden Ersetzungsmigranten als ein Potenzial nehmen, um unsere politischen Ziele umzusetzen, während das uns, die Substanz des Wirs, verschwindet, ist derartig absurd, ja, derartig abwegig, dass ich nicht verstehen kann, wie man als rechter Patriot auf diesen Gedanken kommen kann. Es bleibt dabei. Wir brauchen ein Zusammenleben in Würde, selbstverständlich. Wir brauchen eine Remigration in Würde als langfristiges Ziel. Und dazu müssen wir politische Gestaltungsmacht gewinnen. In dieser Remigrationspolitik wird es auch einzelne assimilierte Migranten geben, die Verbündete werden. Ja, die sogar entscheidende, wichtige Verbündete werden, dass sie Wahrheiten sagen dürfen, die man als Einheimischer aufgrund des Ethnomasochismus nicht sagen kann. Hier gibt es großartige Stimmen. Ich fange gar nicht an, sie aufzuzählen, sonst hört das Video. Sonst wird das Video zu lange. Ja, selbstverständlich gibt es die. Ja. Aber auch die stimmen ja darin überein, dass es eine Remigrationspolitik braucht. Wie die funktionieren kann, darauf will ich jetzt nicht näher eingehen. Ich habe das in einem Digitalseminar Remigration zusammengefasst. Kostet ein paar Dollar. Wenn man sich einmal im Monat bei MS Live anmeldet, danach sofort wieder kündigt, kostet das 4 Dollar. Harmlose Summe. Ich habe das auch deshalb gemacht, weil ich auch sehr viel Arbeit, Zeit und Energie hineingesteckt habe. Und als einen werthaften Inhalt darstellt, habe ich all diese Fragen einmal beantwortet. Sprich, wer das wirklich wissen will, wen das wirklich interessiert, dem wird das hoffentlich auch nicht so teuer sein. Wer allerdings sagt, er kann sich das wirklich nicht leisten, will aber trotzdem wissen, wie das Remigrationskonzept aussieht, der kann mir eine E-Mail schreiben und dem werde ich dann gratis diesen Link schicken, damit er sich das anschauen kann. Dem vertraue ich dann einfach, dass er wirklich so krass an der Armutsgrenze schlittert, dass er sich diese Summe auch nicht leisten kann. Also ich habe das zusammengefasst, die Konzepte sind alle da, es ist alles theoretisch möglich. Der entscheidende Punkt ist aber, und das finde ich auch extrem bizarr, ja, es gibt Leute, die sagen, wir müssen den Great Reset verhindern, wir müssen die Amerikaner aus Europa schmeißen, die also wirklich große, visionärste Ideen und Gedanken haben, die ich auch teile, die aber wirklich sehr weit entfernt sind politisch. Man könnte sagen, unrealistisch. Zugleich sagen aber dieselben Leute, ja, Remigration ist unrealistisch, das kann man vergessen, das wird nie wieder funktionieren. Ich sage euch eins, die Remigrationspolitik, zumindest in den ersten Phasen, ja, die ersten paar Millionen, ist wesentlich realistischer im Moment, als tatsächlich ein Abzug der Atomwaffen und NATO-Truppen aus Deutschland. Ich will beides, ich will an beiden arbeiten. Ja? Aber dafür, dass die Amerikaner ihre Atomwaffen aus Deutschland abziehen, braucht es eine radikale Veränderung der gesamten Weltordnung, weil die Deutschen im Moment einfach dazu zu schwach sind. Ja? Und weil es hier sehr hohe, gigantische Kapital- und Sicherheitsinteressen gibt. Dass aber Deutschland überfremdet wird und ein Bevölkerungsaustausch in Deutschland stattfindet, ist nicht derartig in Stein gemeißelt. Wenn das deutsche Volk sich selbst hier ermannen würde und sagen würde, wir wollen das nicht mehr, dann würden es auch die Amerikaner akzeptieren, so wie sie ja sogar bei den Polen ihren Nationalismus akzeptieren und bei den Ukrainern ihren Nationalsozialismus akzeptieren. Die Amerikaner sind da in der Wahl ihrer geopolitischen Verbündeten ziemlich offen. Das heißt nicht, dass mich Leute bewusst hier falsch verstehen, dass ich für eine NATO-transatlantische Allianz bin, um den Bevölkerungsaustausch aufzuhalten. Ich sage nur, dass Letzteres im Moment realistischer ist als diese groß gesteckten geopolitischen und sonstigen ideologischen Ziele. Hier fällt einem auch der Herr Kissling ein, der dann von einer großen traditionellen Wende gegen den Nihilismus spricht. Auch das ist meine Hoffnung und mein Ziel. Aber viel realistischer, logischer, greifbarer, machbarer, kommunizierbarer ist doch eine Remigrationspolitik, die aber von diesen Leuten als unrealistisch und falsch dargestellt wird. Und ich möchte jetzt am Ende der Audioanalyse auf den eigentlichen Punkt zu sprechen kommen. Ich glaube, das liegt daran, dass diese Leute im innersten Wesen, in ihrem innersten Kern der Ansicht sind, dass eine Remigrationspolitik unmoralisch sei. Dass sie im innersten Wesen und Kern nicht authentisch genug recht sind, dass sie die ethnische Frage und Demografie ansprechen können, weil sie sich schämen, weil das Thema unangenehm ist, weil sie gerne über abstrakte Ideen sprechen. Und ich kann das vollkommen verstehen. Weil so sind wir von klein auf an erzogen, von Kindesbein an wurde uns eingetrichtert. Herkunft, Hautfarbe, vollkommen egal. Und das ist böse und gemein. Man darf nicht diskriminieren und ausschließen aufgrund dieser Aspekte. Sprich, wenn ich jetzt spreche über abstrakte Dinge, über die Leitkultur, über Steuerrecht, über den Great Reset, über den grünen Pass, über Dieselfahrverbote, über Steuern. Das ist angenehm, weil da kann ich dann auch dem Typen, der mir gegenüber sitzt, sagen, ja, du, vielleicht überzeuge ich dich eines Tages auch noch oder let's agree to disagree oder ja, du siehst das genau wie ich, top. Ich klopfe auf die Schulter, ja. Aber wenn ich von Remigration spreche, von Demografie spreche, von der ethnokulturellen Identität eines Landes, muss ich ab irgendeinem Punkt auch, und wenn ich ein Mensch bin, der gerne mit Menschen gut ist, den Leuten sagen, du, ich hab dich sehr gern, ich mag dich, du bist ein guter Mann, wir stimmen vielleicht in vielen Punkten überein, aber tut mir leid, trotzdem, es sind einfach zu viele deiner Landsleute hier, das geht so nicht. Das ist für unser Land langfristig nicht tragbar. Und dieser Punkt, diese Aussage ist diesen Leuten zu viel, weil sie indoktriniert und moralisch konditioniert sind. Das ist meine Diagnose. Und ich sage bewusst, diese Leute, ich will hier keinen Namen nennen, da mir keine Namen einfallen, ich will einen Trend beschreiben, der in unterschiedlichen Leuten mehr oder weniger stark sichtbar ist. Am Ende dieser Audioanalyse, ich muss mich entschuldigen, es ist ein bisschen zu lang geworden, auch ein bisschen ziellos, eher eine Art von Rant, verweise ich auf einen Twitter-Faden, den ich darunter verlinke, wo ich den Erdogan-Fehlschluss oder den Putin-Irrtum beschrieben habe, nämlich diesen Irrtum zu glauben, weil strukturell türkische Patrioten, andere migrantische Gruppen abstrakt Schnittmengen mit deutschen Patrioten und Konservativen haben, zum Beispiel LGBTQ, Klimapolitik, Klimakleber. Deswegen könnte man mit ihnen eine Gemeinschaft bilden. Das Gegenteil ist der Fall, denn die Läufer in einem Schachspiel, die weißen und schwarzen Läufer, haben auch mehr gemeinsam, was ihre Bewegungsstrukturen, was ihr Aussehen betrifft, Aber dennoch und gerade deshalb sind sie erbitterte Gegner, weil sie um ein gemeinsames Ziel kämpfen, das nicht geteilt werden kann. Die Erdogan-Türken hier, die nationalistischen Türken hier, sind sehr patriotisch, konservativ und in vielerlei Hinsicht haben sie sicher ähnliche Weltsicht wie wir. Das Problem ist nur, dass sie sich im falschen Land befinden und eben nicht Teil unseres Volkes sind. Ja, nicht Teil unseres Volkes werden wollen, denn wenn sie das werden wollen würden, dann wären sie natürlich auch keine Patrioten und keine Fans von Erdogan. Und damit will ich diese Audioanalyse beenden. Ich fordere alle auf, die es noch nicht getan haben, sich jetzt mein Remigrationsseminar zu sichern, anzuhören, damit sie mitreden können und mir dabei helfen, falsche Konzeptionen zu beseitigen. Und wie gesagt, falls ihr euch das nicht leisten könnt, MS Live Plus oder das Ticket fürs Digitalseminar, schreibt mich an, dann kriegt ihr ein Sozial- und Schüler- und Studententicket dafür. Danke fürs Zuhören, danke für eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal.